Das mögliche Geständnis des jungen weißen Mannes Christian O. TLDR. Dieser Text ist kein Tatsachenbericht und kein reales Geständnis, sondern die literarisierte Rekonstruktion dessen, was ein Mann sagen müsste, wenn sämtliche im öffentlichen Raum diskutierten Vorwürfe in ihrer schwerstmöglichen Form zutreffen und er bereit wäre, nicht nur konkrete Schuld, sondern auch die patriarchale Struktur seines Handelns offen einzugestehen. Im Zentrum stehen zwei Ebenen. Erstens das, was er seiner Frau konkret angetan hätte. Identitätsaneignung, sexualisierte Fremdverfügung, soziale Kontamination und die Zerstörung ihrer Souveränität über das eigene Bild. Und zweitens das, was darin über den Einzelfall hinaus sichtbar würde. Eine Logik männlichen Besitzdenkens, in der die Frau nicht mehr als autonomes Subjekt zählt, sondern als Material für Macht, Fantasie, Kontrolle und Demütigung. Der Text fragt damit nicht nur, was ein Täter getan haben könnte, sondern was er verstehen und aussprechen müsste, wenn sein Geständnis mehr sein soll als Krisen-PR, nämlich die Anerkennung, dass digitale sexualisierte Gewalt kein Nebenschauplatz privater Konflikte ist, sondern ein präziser Ausdruck von Frauenverachtung. Vorbemerkung: Was folgt, ist kein dokumentiertes Geständnis und keine Behauptung über den tatsächlichen Wortlaut einer realen Person. Es ist ein Gedankenexperiment in Textform, die Rekonstruktion dessen, was ein Mann sagen müsste, wenn er nicht nur einzelne Handlungen einräumen, sondern das volle moralische Gewicht dieser Handlungen begreifen und benennen würde. Gerade darin liegt der Punkt. Öffentliche Entschuldigungen scheitern oft nicht daran, dass sie zu wenig Emotion enthalten, sondern daran, dass sie zu wenig Erkenntnis enthalten. Sie sprechen von Fehlern, wo es um Herrschaft geht. Sie sprechen von Krise, wo es um Verfügung geht. Sie sprechen von Schmerz, wo zuvor Macht ausgeübt wurde. Ein ernstzunehmendes Geständnis müsste tiefer gehen. Das hypothetische Geständnis: Ich habe meiner Frau nicht nur Unrecht getan. Ich habe ihre Identität benutzt, ihre Grenzen missachtet und ihre Würde verletzt. Ich habe nicht etwas bloß Peinliches, Unreifes oder moralisch Diffuses getan. Ich habe gehandelt. Ich habe entschieden. Ich habe wiederholt. Und ich habe damit in einen Bereich eingegriffen, über den ausschließlich sie hätte bestimmen dürfen. Ich habe mir genommen, was mir nicht gehörte: ihr Gesicht, ihren Namen, ihre Intimität, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Hoheit darüber, wie sie anderen erscheint. Ich habe nicht nur gelogen, ich habe ihre Person gegen sie verwendet. Ich habe mich an die Stelle ihres Willens gesetzt und bestimmt, was andere von ihr sehen, über sie glauben und in sie hineinlesen konnten. Das ist der Kern meiner Schuld. Nicht nur Täuschung, sondern Anmaßung. Was ich meiner Frau angetan habe: Wenn ein Mann die Identität seiner Frau benutzt, um sie zu sexualisieren, zu verfremden oder in intime Zusammenhänge hineinzuzwingen, dann verletzt er nicht nur ihre Privatsphäre. Er entzieht ihr die Verfügung über sich selbst. Er macht aus einer Person ein Objekt. Er macht aus einer Grenze ein Werkzeug. Er macht aus Nähe ein Einfallstor. Das Unrecht liegt dann nicht allein darin, dass intime oder sexualisierte Inhalte entstehen oder zirkulieren. Es liegt darin, dass diese Inhalte nicht Ausdruck ihrer Freiheit wären, sondern Ergebnis fremder Verfügung. Die Frau erscheint darin nicht als Subjekt ihres Handelns, sondern als Material einer Erzählung, die ein Mann über sie schreibt. Und genau das ist der Punkt, an dem aus digitaler Manipulation eine Form sexualisierter Gewalt wird. Die Zerstörung der Souveränität. Der eigentliche Schrecken eines solchen Handelns liegt tiefer als in jeder einzelnen Datei, Nachricht oder Montage. Er liegt in der Zerstörung der Souveränität. Jeder Mensch muss darüber verfügen können, wer er ist, wie er erscheint, wem er sich zeigt, was Intimität bedeutet und wo Zustimmung beginnt oder endet. Wer diese Verfügung übernimmt, greift den innersten Bereich personaler Würde an. Der Schaden besteht dann nicht bloß darin, dass etwas Falsches über eine Frau in Umlauf gerät. Der Schaden besteht darin, dass sie erleben muss, dass andere mit ihrer Erscheinung, ihrer sexuellen Integrität und ihrem sozialen Bild arbeiten konnten, als wären diese Dinge von ihr abtrennbar. Das ist mehr als Bloßstellung. Es ist Enteignung. Die Rolle der anderen Männer, besonders perfide, wird ein solches Geschehen dort, wo andere Männer in diesen Kreislauf hineingezogen werden. Denn dann geht es nicht mehr nur um die Beziehung zwischen Täter und Betroffener, sondern um die soziale Welt, in die ihre Person eingespeist wird. Plötzlich stehen reale Männer vor der Möglichkeit, etwas über sie gesehen, geglaubt oder begehrt zu haben, das nie von ihr ausging. Reale Kontakte werden kontaminiert. Reale Begegnungen werden vergiftet. Reale Blicke werden unsicher. Die Frau weiß dann nicht mehr nur, dass ihr Unrecht geschehen ist. Sie muss zusätzlich mit der Möglichkeit leben, dass andere sie durch eine sexualisierte Fiktion hindurchsehen. Das ist eine Form der sozialen Beschädigung, die weit über den ursprünglichen Akt hinausreicht. Warum das nicht nur privat ist? Hier beginnt die zweite Ebene. Denn ein solches Handeln wäre nicht nur ein Verbrechen an einer konkreten Frau. Es wäre zugleich Ausdruck einer größeren Ordnung. Es wäre Ausdruck jener patriarchalen Logik, in der ein Mann glaubt, aus Nähe ein Recht ableiten zu können. Aus Vertrautheit Besitz. Aus Beziehung Verfügung. Aus Wissen Macht. Aus weiblicher Verletzbarkeit Verwertbarkeit. Die Frau erscheint darin nicht als autonome Person, sondern als etwas, das geformt, verschoben, sexualisiert und in Umlauf gebracht werden kann. Ihr Wille ist nicht konstitutiv. Er ist nur ein Hindernis. Und genau darin liegt der frauenverachtende Kern. Frauenverachtung beginnt nicht erst in offener Beschimpfung. Sie beginnt dort, wo weibliche Selbstbestimmung innerlich für entbehrlich erklärt wird. Die patriarchale Tiefenstruktur. Deshalb reicht es nicht, ein solches Geschehen als Ausraster, Eifersucht, digitale Entgleisung oder private Perversion zu lesen. Das wäre zu klein, zu billig, zu entlastend. Was hier sichtbar würde, wäre die klassische Struktur männlicher Verfügung in moderner Form. Benutzbares Bild. Der weibliche Körper als Projektionsfläche fremder Fantasien. Die weibliche Identität als manipulierbare Oberfläche. Die Scham als Last, die am Ende wieder bei ihr landet. Und der Mann als jemand, der handeln, umschreiben und zerstören kann, ohne die erste soziale Folge selbst tragen zu müssen. Gerade darin liegt die politische Dimension. Nicht, weil jeder Einzelfall automatisch ein gesellschaftliches Symbol wäre, sondern weil bestimmte Einzelfälle in extremer Verdichtung zeigen, was Frauen seit langem kennen. Dass männliche Macht nicht verschwunden ist, sondern technisch verfeinert wurde. Was ein ernstes Geständnis sagen müsste, ein ernstes Geständnis dürfte deshalb nicht bei den eigenen Motiven stehen bleiben. Es dürfte nicht sagen, ich war verletzt, ich war verwirrt, ich war eifersüchtig, ich habe Fehler gemacht, ich habe die Kontrolle verloren. All diese Sätze kreisen noch immer um den Mann. Ein ernstes Geständnis müsste stattdessen sagen, ich habe ihre Kontrolle zerstört. Ich habe ihre Person benutzt. Ich habe nicht nur sie, sondern eine Struktur reproduziert, die Frauen seit langem bedroht. Ich habe durch mein Handeln die Botschaft gesendet, dass ein Mann eine Frau digital umschreiben darf und dass selbst ihre Sexualität im Zweifel nicht ihr, sondern dem Zugriff anderer gehört. Erst dort würde ein Geständnis beginnen, wahr zu werden. Der Punkt, an dem Frauenverachtung klar benennbar wird. Es ist wichtig, an dieser Stelle nicht weich zu werden. Wenn man unterstellt, dass all dies zuträfe, dann wäre übergriffig zu schwach. Problematisch wäre fast zynisch. Grenzverletzend wäre präzise, aber noch nicht vollständig. Frauenverachtend wäre es deshalb, weil die Handlung auf einer inneren Hierarchie beruht. Der Wille des Mannes zählt mehr als die Selbstbestimmung der Frau. Seine Fantasie zählt mehr als ihre Grenze. Seine Verfügung zählt mehr als ihre Würde. Seine Krisendynamik zählt mehr als ihre Integrität. Der Skandal läge also nicht nur darin, dass eine Frau verletzt wird, sondern darin, wie sie verletzt wird, als Frau deren Bild, Körperlichkeit und soziale Präsenz fremd verfügbar gemacht werden. Die Umkehrung der Scham. Ein besonders grausamer Mechanismus solcher Taten ist die Umkehrung der Scham. Der Täter handelt, aber die Betroffene muss erklären. Er produziert die Fiktion, aber sie muss die Wirklichkeit wiederherstellen. Er überschreitet die Grenze, aber sie trägt die soziale Irritation. Das ist keine Nebensache. Es ist Teil der Gewalt. Denn Gewalt endet nicht beim Akt selbst. Sie setzt sich in Blicken, Vermutungen, Zweifeln, Gerüchten und dem Gefühl fort, nie sicher wissen zu können, wer was gesehen hat und wer einen wie erinnert. Darum ist der Schaden nicht nur technisch, nicht nur sexuell und nicht nur reputativ. Er ist existenziell. Warum digitale Gewalt nicht weniger real ist. Zu lange wurde digitale Gewalt so behandelt, als sei sie eine sekundäre, fast virtuelle Verletzung. Das ist falsch. Wer die Identität eines Menschen übernimmt, sexualisiert, verfälscht und in soziale Kreisläufe einspeist, begeht keine harmlose Online-Entgleisung. Er greift in die reale Erfahrungswelt dieses Menschen ein. Die Betroffene lebt weiter in ihrem Körper, in ihrem Umfeld, in ihren Beziehungen. Genau dort landet die Tat. Digitale Gewalt ist nicht weniger wirklich, weil sie vermittelt ist. Sie ist oft gerade deshalb so tiefgreifend, weil sie körperliche Abwesenheit mit totaler Reichweite verbindet. Die minimale Pflicht der Wahrheit. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt dieses Gedankenexperiments. Ein öffentliches Geständnis wäre nicht deshalb bedeutsam, weil es etwas wiedergutmacht. Es macht nichts wiedergut. Es löscht nichts. Es ordnet nichts zurück. Es heilt nicht. Es wäre nur die minimale Pflicht, die Wirklichkeit nicht länger zu verdrehen. Wenn ein Mann wirklich verstünde, was er getan hat, müsste er anerkennen, dass er nicht nur Vertrauen zerstört, sondern Freiheit verletzt hat. Nicht nur eine Beziehung beschädigt, sondern eine Frau in ihrer Würde angegriffen hat. Nicht nur privat versagt, sondern eine patriarchale Logik praktisch exekutiert hat. Und er müsste aussprechen, dass Vergebung ihm nicht zusteht. Allenfalls verwehrt oder gewährt werden kann. Schluss. Gerade deshalb ist das mögliche Geständnis des Christian U. als Textfigur interessant. Nicht, weil es uns eine reale Erklärung geben würde, sondern weil es einen Maßstab sichtbar macht. Es zeigt, wie radikal ehrlich ein Mann sprechen müsste, wenn er nicht mehr versucht, sich zu retten, sondern endlich zu begreifen. Das wäre dann kein PR-Statement mehr, kein Anwaltssatz, keine Krisensprache, kein Image-Management. Es wäre die verspätete Anerkennung, dass das Schlimmste an einer solchen Tat nicht nur ihr Inhalt ist, sondern ihre Struktur, dass ein Mann glaubt, er dürfe eine Frau überschreiben und dass genau darin der Abgrund liegt.